ARD.
Wie fangen wir denn heute an?
Oh,
hat einmal einer eine Idee?
Ein Appleboy geht immer neu. Champs-Élysées.
Gut, das ist also unser Frankreich-Experte Dominik Klein.
Bonjour.
Bonjour. Schön, dass Sie es einrichten konnten.
Danke.
Du bist ja hier heute der Oberpro, weil du natürlich in Frankreich gelebt hast und gespielt hast. Deswegen erwarten wir von dir heute die ganz besonders wertvollen Tipps. Endlich, Dominik.
On peut parler français, comme tu veux?
Ja, mais oui.
Oui?
Mais oui.
Alors,
naturellement. Bien sûr.
Kann ich ja gehen.
So.
Bis bald.
Und Yogi ist auch da.
Handball auf die Eins. Der Sportschau-Podcast zur Handball-EM mit Stefanie Müller-Spirra.
Heute geht's um alles.
Mhm.
Ein Punkt braucht die deutsche Handballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft in diesem Jahr, um das Halbfinale zu erreichen. Und gefühlt kann ein Halbfinale ja kaum näher sein. Also ein Punkt, Entschuldigung, das wird ja wohl möglich sein. Aus zwei Spielen vor allem. Gut, das eine ist schon weg. Wir haben also jetzt noch einen Versuch. Und zwar gegen Frankreich. Yogi, Dominik, wenn das Halbfinale so nah ist, wie groß ist dann der Druck?
Naja, den Druck, würde ich mal behaupten, darfst du gar nicht spüren. Den spüren wir als Sportler auch gar nicht, oder? Diese Druckfrage ist doch immer so eine gleiche, die von außen immer an einen Spieler, an einen Profi herangetragen wird. Aber ich glaube, man selber hat diesen Druck nicht. Oder bin ich da selber vielleicht mit anders umgegangen? Weil jetzt geht es ja darum, alles reinzulegen für die Nation, also das große Ziel zu erreichen. Also ich würde Druck eher in Chance umwandeln, wenn du mal mit diesen einen Wörtern, die du mir immer zurufst, würde ich das tauschen gegen Chance.
Es ist bestimmt eine große Chance. Die deutschen Spieler haben natürlich trotzdem jetzt 4-5 Tage Zeit, drüber nachzudenken, was alles so passieren kann. Indem du am Montag eine Chance hast, am Mittwoch eine Chance hast, kann das schon irgendwie zu einem bisschen Druck werden, weil man sieht, wie es auf dem Papier aussieht. Und es sieht erstmal auf dem Papier relativ einfach aus. Du hast es ja gesagt, ein Punkt aus zwei Spielen. Aber gegen wen? Gegen die Überdänen und gegen die heftigen Franzosen. So, also es ist ja nicht, ist ja überhaupt kein Fallobst, was da auf uns zukommt. Trotzdem fand ich die Franzosen durchaus schlagbar.
Die Dänen haben unser Maß überdehnt offensichtlich. Das haben wir nicht geschafft. Und bei den Franzosen, Andy Wolf hat ja unsere Mannschaft eine Mystery Box genannt. Ich weiß gar nicht, ob man den Titel auch ein bisschen an die Franzosen geben kann, denn da war ja alles dabei. Die haben Rekorde aufgestellt mit unfassbar vielen Toren, den meisten Toren in Europameisterschaftspartien in der Geschichte. Und gleichermaßen haben sie aber gegen Spanien auch so Mewilala ausgesehen, oder?
Ja, die Spanier haben was ganz Spannendes gemacht. Sie haben plötzlich mit 4 Rückraumspielern gespielt. Das ist etwas, was man im Handball erst in der Neuzeit macht, wenn die Neuzeit letztes Jahr begonnen hat. Sehen wir in der Bundesliga auch ab und zu. Und da haben die Franzosen große Probleme gehabt, das in der ersten Halbzeit zu lösen. Damit wurden sie richtig, richtig überrascht. Und davon haben die Franzosen sich nicht mehr erholt.
Wir wollen gleich ein paar Fragen machen, Dominik, die hier so reingepurtet sind aus der Community von Elo zum Beispiel, der natürlich ein Lob für uns übrig hat, was wir schön finden. Dankeschön. Und er fragt, warum hat ein überragender Andy Wolf so spät erst gegen Dänemark gespielt? Sollte er geschont werden für ein Spiel gegen Frankreich? Wir machen die Frage deshalb nochmal einfach, weil wirklich das häufig thematisiert wird, jetzt nochmal nach dem Spiel auch gegen Dänemark, was die Aufstellung angeht. Dominik, was steckt dahinter? Was glaubst du?
Ehrlicherweise ist es wirklich die Frage, die wir jetzt nochmal aufmachen können und sollen. Ich glaube, umso mehr diese Frage gestellt wird, umso mehr Bock wird Andy Wolf haben, wieder an diese Leistung ranzukommen, die er im Spiel gegen Norwegen gezeigt hat, nämlich dann dementsprechend allen auch zu zeigen, hey, das war jetzt vielleicht mal nur 10 Minuten Einsatz, ich habe wieder Energie, ich habe wieder die Bühne, ich kann jetzt gegen Frankreich die Hütte zunageln und das will er doch selber auch. Also am Ende will Andy Wolf wieder dastehen und sagen können, wir haben als Team gewonnen, aber ich habe einen großen Anteil dazu beigetragen.
Mhm. Aber klar, das war durchaus überraschend, haben wir ja gestern schon gesagt und auch die beiden Außen, die etatmäßigen Lukas Zerbe, Lukas Mertens, gar nicht im Kader, haben nicht gespielt. Durchaus überraschend, der ein oder andere spekuliert drauf, ob man vielleicht nicht all in gehen wollte für die Dänen und dafür super fit sein will für die Franzosen. Sind das Taktiken, die man wirklich an den Tag legt?
Also wenn es so sein sollte, und ich sage sofort, ich glaube es nicht, dass man so spekuliert hat, dann wäre das schon ein Stück weit Hybris. Das fände ich schon krass. Aber ich glaube schon, dass man im vollen Bewusstsein gehandelt hat, zu sagen, okay, Andi Wolf scheint ein bisschen müde zu sein, die Außen wollen wir auch ein bisschen schonen, sie werden uns in diesem Spiel nicht so helfen können und deswegen lassen wir sie raus und geben anderen die Chance. So, ich glaube, das war der Gedanke. Aber die Wirkung war natürlich eine viel größere. Mhm. Und das haben wir auch gespürt rund um das Spiel. Warum fängt Andi Wolf nicht an? Das haben sich 15.000 Leute gefragt, unter anderem der Trainer und sämtliche Offiziellen der Dänen. So, und wir uns.
Und auch die Spieler.
Und die Spieler natürlich, ja. So, aber denk an das, was du beeinflussen kannst. Das Spiel gegen Dänemark ist abgehakt. Jetzt kommt Frankreich. Und jetzt, wie Dominik sagt, der Wolf, der wird hungrig sein.
Genau, ich wollte jetzt auch gar nicht übermäßig strapazieren, aber weil das doch in ein paar Kommentaren bei uns und Fragen auch reinkam, dachte ich, einmal noch reingeben, wenn wir schon zum Fragen aufrufen, müssen wir ja sie auch mal dran nehmen. Ne? Und zum Beispiel hat uns Vivian geschrieben, ihr redet immer öfter über Nils Lichtlein. Wann holt ihr ihn denn endlich mal in den Podcast? Würde mich freuen. Pass auf, Vivian. Dann freu dich. Wir freuen uns auch. Hier ist Nils Lichtlein. Es ist ja ein wilder Ritt, so eine EM. Es gibt quasi keinen Rest-Day dazwischen, also keinen Tag ohne irgendwas, sondern man verarbeitet das Spiel davor und guckt schon auf das Spiel danach. Wie kriegst du denn trotzdem ein bisschen Energie in die Batterie?
Viel Schlaf, ein bisschen was zu essen und dann spielen wir ab und an Siedler von Katan. Das, ja, das heizt die Stimmung in der Mannschaft an. Ja.
Wie seid ihr denn ausgerechnet zu den Siedlern gekommen, die ja 1995 das Spiel des Jahres waren, die Siedler von Katan? Da warst du noch nicht geboren.
Ja, wir bei den Füchsen haben das schon bei den Auswärtsfahrten jetzt häufiger gespielt und Gummersbach anscheinend auch. Dann haben wir in Hannover eigentlich Wizard gespielt und haben die ganze Zeit überlegt, holen wir uns Siedler, weil witzigerweise hat der ein oder andere so noch vor dem Lehrgangsbeginn geschrieben, hey, ich habe Siedler zu Hause, soll ich es mitnehmen? Hat es dann nicht mitgenommen und dann war es natürlich mehr oder weniger doppelt, wenn wir es kaufen. Haben wir uns dann in Dänemark dazu entschieden, es trotzdem zu tun und jetzt spielen wir es die ganze Zeit.
Jetzt wird die ganze Zeit gesiedelt sozusagen. Vielleicht wird das auch von Handballgeneration zu Handballgeneration weitergegeben, denn unsere Experten Jogi Bitter und Dominik Klein haben das auch schon gespielt. Also ich weiß, dass Dominik immer erzählt von harten Fights gegen Bennett Wiegert bei den Siedlern von Katan. So, also offensichtlich ist das halt so ein Handballding. Kann man denn aus diesem Spiel was für euer Spiel lernen? Es geht ja schon auch ein bisschen um Taktik.
Ja, klar. Auf den Handball das zu projizieren, ist, glaube ich, sehr schwer. Natürlich hat das ein bisschen was mit Kommunikation zu tun. Ich glaube, da kann man immer irgendwie was lernen und dass man auch in Stressing-Situationen vielleicht lernt, auf einer objektiven Ebene mit den anderen zu reden, ohne da das Spiel aus den Augen zu lassen, würde ich jetzt am ehesten sagen. Sonst ist das ein reines Konfliktezünden.
Okay, aber Kommunikation ist ja etwas, was man eigentlich fürs ganze Leben auf vernünftige Art und Weise lernen sollte. Kommunikation und Lenken und Steuern ist ja was bei deinem Namen auch sofort fällt, wenn du auf der Platte bist, dass du der kluge Lenker bist. Bist du denn ein guter Kommunikator und Stratege im Leben?
Teils, teils. Ich glaube, dass ich noch lernen muss, mehr meine Meinung und meine Ideen zu äußern. Ich mache mir schon, glaube ich, häufig Gedanken und ich habe auch das Gefühl, dass sie meistens zutreffen oder zumindest hilfreich sind. Traue mich aber noch nicht immer, sie preiszugeben oder sie so deutlich zu sagen. Liegt, glaube ich, auch ein bisschen an der Erfahrung, an dem Alter und ich habe auch das Gefühl, jetzt die letzten Jahre kommt das immer mehr.
Es gibt ja auch so Menschen, die einfach laut sind und mit ihren Meinungen immer so rauspoltern und einfach sagen, ich habe hier eine Idee und immer die Ersten dann dabei sind. Das muss nicht immer unbedingt das Beste sein. Ne? Du bist also eher, würdest du sagen, der zurückhaltende Typ in dieser.
Naja, ich will mir zumindest anhören, was der andere für eine Meinung oder eine Idee hat und darauf basierend auch ein bisschen abschätzen, wie weit weg bin ich davon und wer von uns beiden könnte eher richtig liegen. Also nur weil ich eine Meinung habe, glaube ich nicht, dass sie unbedingt richtig ist.
Und wenn du der Lenker auf der Platte bist, wer bist du denn dann neben der Platte in eurer Gang? Mal abgesehen vom Siedlerspieler, aber ne, es sind ja so verschiedene Rollentypen in so einer Mannschaft auch wichtig. Was glaubst du denn, was ist denn deine Rolle so ein bisschen?
Vielleicht so das Bindeglied, weil ich, dadurch, dass ich mir erstmal die meisten Meinungen anhöre, auch jeden irgendwo verstehen kann und mich mit jedem gut unterhalten kann, mit jedem verbinden kann, auch über unterschiedliche Themen. Dementsprechend ist das dann so, dass ich bei jedem Gespräch mitreden kann, aber nicht unbedingt muss. Und ich glaube, daher kommen alle gut klar mit mir.
Also Nils Lichtlein, das verbindende Element in der Handballnationalmannschaft. Das ist doch schön. Ich finde das eine gute Eigenschaft, wenn man quasi im Prinzip ja die Fäden dadurch auch zusammenhält.
Kann man so ausdrücken, ja.
Also, finde ich auf jeden Fall gut. Lass uns nochmal kurz auf dieses Spiel gegen Dänemark schauen. Wie sehr hat euch denn selbst die Startaufstellung überrascht?
Es ging. Es war ja bei uns schon vorher kommuniziert, daher hat uns im Spiel natürlich nicht überrascht.
Aber als ihr sie erfahren habt, war das ja wahrscheinlich schon auch, ach, guck an.
Naja, wie Alfred schon gesagt hat, hatten unsere beiden Außen als auch Andi viel gespielt und waren alle ein bisschen ja müde, angeschlagen, wie man es nimmt. Und wir haben zwei weitere super Außen, einen weiteren super Torhüter. Und ich glaube auch, dass es in einem Turnier wichtig ist, alle irgendwie im Turnier auch drin zu haben. Und das war die Möglichkeit. Ich fand, David hat das auch super gemacht. Unsere Außen haben das gut gemacht. Und vielleicht kann das uns hinten raus noch viel helfen.
Unbedingt. Also im Zweifel geht das gegen Frankreich ja auf, weil alle nochmal Energie tanken konnten. Dann ist alles super. Trotzdem haben wir wahrgenommen, dass die Dänen sehr überrascht waren und gedacht haben, hä? Wie? Dieser Wolf hat die Wahnsinnsquote mit diesen 44% im Spiel davor. Wahrscheinlich war der selbst schon in den Köpfen von Menschen wie Gitzel und Püttlik. Vielleicht so ein bisschen. Und dann steht er nicht da.
Ja, tatsächlich hat mir Matthias nach dem Spiel geschrieben und meinte, wieso wir nicht mit Andi angefangen haben direkt. Da habe ich ihm auch das gleiche gesagt wie jetzt. Und ich fand, die Überraschung hat ganz gut gezündet in der ersten Halbzeit. Deswegen ist da nichts falsch gewesen.
Die Dänen waren vielleicht aber auch erleichtert. Natürlich hat es David trotzdem gut gemacht, aber die waren wahrscheinlich erleichtert, als sie gesehen haben, boah, kein Wolf. Das ist natürlich Motivation auch ein bisschen vielleicht für sie gewesen. Aber man weiß es hinterher eh immer besser. Ne? Da kann man jetzt irgendwie viel drüber philosophieren. Jetzt wartet Frankreich und es ist ein Pünktchen, der zum Halbfinale fehlt. Wie sehr wünscht man sich dieses Pünktchen?
Ja, das ist unbeschreiblich, wie sehr. Wir, glaube ich, würden alles dafür geben, dass wir einen Punkt holen.
Wie macht man das gegen diese Franzosen? Wie kriegt man die? Die waren ja irgendwie gefühlt bei diesem Turnier schon alles. Die waren die super Rekordtormaschinen. So viele Tore gab es noch nie in einem EM-Spiel wie in den Spielen mit den Franzosen. Dann haben sie jetzt aber plötzlich gegen Spanien verloren. Also gefühlt ist das ja auch so ein bisschen ja, Überraschung.
Ja, das mit den Spaniern ist natürlich die Sache, dass es im Endeffekt jetzt keinen großen Einfluss auf das Ganze hat oder hatte. Deswegen will ich das nicht in die Waagschale eigentlich werfen, aber die Spanier haben es gut mit einer offensiven Abwehr gelöst. Vielleicht ist das ein Mittel. Die Franzosen haben halt einen starken Rückraum mit wirklich guten Schützen auch von hinten. Das haben die Spanier dadurch ein bisschen unterbunden und haben sie zu einigen Fehlern provoziert. Soweit ich das jetzt sehen konnte, ich habe ja dann auch irgendwann das ausschalten müssen. Außerdem brauchen wir halt wie immer eine harte, kompakte Abwehr und im besten Fall einen Torhüter, der 40-50% hält. Dann ist jedes Spiel machbar und jedes Spiel auch relativ einfach, auch vorne zu spielen. Dann hat man im Hinterkopf, hey, wir müssen jetzt nicht unbedingt ein Tor werfen, weil unsere Abwehr steht super und hat nicht den Druck, jeden Angriff ein Tor zu werfen. Und vorne wird das hart. Die haben ja physisch eine starke, robuste Abwehr.
Ja, krass körperlich, finde ich, die Franzosen.
Sind alle gefühlt 2 Meter groß und Schränke, 2 Meter breit. Ja. Ja, da müssen wir uns jetzt mal ein Video angucken, wie wir das am besten knacken. Die Dänen haben es natürlich mit viel Tempo gelöst. Das haben wir hinten raus dann gegen Dänemark auch gemacht und ich hoffe, das nehmen wir mit.
Dann lass uns mal nicht mehr konkret auf dieses Spiel gucken, sondern nur auf euch. Das ist ja am Ende des Tages das Entscheidende. Ihr müsst einen Punkt holen. Wie bleibt ihr denn bis zu Spielbeginn bei euch und miteinander? Was macht ihr? Oder nimmt jeder sich die Zeit für sich oder seid ihr schon nochmal so ein bisschen auf Einschwören aus?
Das ist schon ein bisschen individueller. Wir haben meistens vormittags, also klar, Frühstück, dann haben wir eine Aktivierung zusammen. Das ist als Mannschaft, aber dann bleibt der eine ein bisschen länger, macht noch seine Übungen, macht ein paar Mobilisationen oder auch Kräftigungsübungen. Die anderen gehen schon ins Hotel, haben nochmal Physio. Ja, dann Mittagessen. Wir haben meistens jetzt bei den späten Spielen noch eine Runde Siedler gespielt. Und dann bereitet man sich nochmal, glaube ich, ein bisschen individueller vor. So Videoschnitte von den individuellen Gegenspielern, aber auch von den Aktionen, die man selber vielleicht einbringen will. Und dann bei uns im Zimmer war es dann immer noch ein Mittagsschläfchen dazu. Und zu guter Letzt gibt es einen Snack, bevor es dann schon Richtung Halle geht.
Weißt du, was ich finde? Du wirkst immer so krass aufgeräumt. Also auch direkt nach dem Spiel stehst du einem gegenüber und bist da so reflektiert, klug, aufgeräumt, klar. Wie machst du das? Also ich meine, das ist ja ein Großereignis. Es geht um Medaillen, es geht um Träume vom kleinen Handball Nils. Und trotzdem bist du da immer so klar. Das finde ich echt bewundernswert.
Ja, danke schön. Das habe ich mir irgendwann angewöhnt, das auch zu versuchen, nicht alles zu emotional zu sehen, vor allem beim Spiel, weil am Ende ist es halt ein Traum, der eh schon in Erfüllung ist, dass man dabei ist, und ich habe noch hoffentlich häufig die Chance, eine Medaille zu gewinnen. Das würde vielleicht sich auch ändern, je mehr man das schon hinter sich hat und je weiter die Karriere fortgeschritten ist, dass man nervös wird oder dass man einfach weiß, was man alles verpasst, wenn man es nicht schafft. Und ich hoffe, dass ich mir aber die Ruhe noch ein bisschen beibehalte.
Ja klar, ihr habt natürlich da eine Truppe zusammen, die auch eben U21-Weltmeister schon geworden ist und die jetzt eine große Perspektive hat in dieser Handballnationalmannschaft und damit auch für uns als Handball-Deutschland und Fans. Das finden wir total super. Wir freuen uns drauf. Danke, Nils.
Super, vielen Dank.
Also ich sag's ganz klar, ich bin Team Lichtlein, Nils Lichtlein-Fan. Was für ein guter Typ.
Hammer, ne? Den hast du sofort ins Herz geschlossen.
Jetzt. Ja, total.
Ja,
kann man doch aber auch nur. Also
clever. Ne?
Ich mag es auch, wenn Menschen Sätze gut bilden können. Er ist aufgeräumt, klug. Also ja.
Aber du hast mir gar nicht nach seinem Französisch gefragt. Das war jetzt, haben wir vergessen.
Das habe ich nicht. Allerdings habe ich natürlich die Korrelation zu euch hergestellt, weil dieses Siedler-Ding ist ja gerade nochmal ein richtiger Hype. Und ich weiß, dass du das immer schon erzählt hast von ja langen, schweren Battles mit Bennett Wiegert.
Ja, Yogi war da auch dabei. Ja. Also wir haben da schon einige Lehm, Stroh, Holz getauscht.
Schaf oder wahlweise Weide.
Genau.
Also vielleicht wollt ihr nochmal euch anschließen, ehe ich jetzt hier als einziger Lichtlein-Fan dastehe. Ich denke, ihr seid in meinem Team in diesem Fall.
Auf jeden
Fall.
Und
habt Bock nochmal zu sagen, was macht den denn für die Mannschaft so wichtig? In ein paar Kommentaren konnte ich auch immer wieder lesen, warum hat Nils bisher so wenig gespielt? Klar, zu Beginn noch verletzt, ne? Muss man natürlich auch ganz klar sagen. Aber das kommt schon auch immer mal wieder vor, dass man das liest. Wie wichtig kann der für die Mannschaft sein? Jogi?
Ich finde, er ist im Angriff ein super Leader. Er bringt ein super Balltempo rein. Er hat eine unglaublich hohe Entscheidungskompetenz. Er weiß genau, wann er den Ball nochmal kurz festhalten muss, wann er ihn loslässt, macht es oft im richtigen Moment. Und hat jetzt in den letzten zwei Jahren noch einen Riesenschritt dazu gemacht, indem er einfach auch weiß, vielleicht liegt es daran, dass er in Berlin mit Matthias Gitzel zusammenspielt, aber er weiß, wann er sich mal in die Lücke reinfallen lassen muss, wann er mal den letzten Schritt noch geht, und hat seine Torgefahr dort auch in der Bundesliga als Rückraum-Mittelspieler deutlich erhöht. Also ist ein geiler Spieler, der das Berliner Spiel prägt.
Und Dominik, wenn er sagt, er hört sich immer alles sehr an und er hat schon seine Meinung, aber er ist nicht der, der sie sofort allen kundtut, sondern ist da immer noch ein bisschen... ja, zurückhaltend oder traut sich nicht, das hat er sogar so gesagt. Was sagt denn das über ihn? Denn Leader, die Kompetenz hat er, nehmen alle wahr, aber er selbst reißt sich offensichtlich nicht darum, ne?
Naja, es ist eine gewisse Demut dabei, und das mag ich eigentlich genau an ihm, dass er durch Leistung dann plötzlich in die Köpfe seiner Mitspieler und vor allem in die Köpfe natürlich des Bundestrainers und des Staffs kommt. Weil das, was er, und da muss man ehrlicherweise schon sagen, vor dem Turnier in den letzten Vorbereitungsspiel gegen Kroatien gemacht hat, wo man gewisse Führungsspieler ins Spiel reinbringen möchte, das hat er klar bewiesen. Da wurde eigentlich schon die Grundlage gesetzt, dass du mit Lichtlein immer jemanden bringen kannst, der sofort griffig ist, sofort das Spiel übernimmt, klare Ansagen macht, die Kreisläuferposition definiert, weil ich weiß, was danach passiert. Und das ist eine Riesenqualität, die der deutschen Mannschaft häufig noch öfters eigentlich besser zu Gesicht stehen könnte.
Und vielleicht ja dann auch schon im Spiel gegen Frankreich. Wir gucken uns diese Franzosen jetzt ganz genau an. Und das macht zuerst für uns Desi Krause.
Frankreich für Einsteiger.
Die Titelverteidiger und das Rekordteam. 46 Tore warfen die Franzosen gegen die Ukraine. Mehr hat eine Mannschaft in einem EM-Spiel noch nie gemacht. Und weil der so schön war, haben sie diesen Rekord gegen Portugal gleich nochmal eingestellt und zwei neue aufgestellt. Den für die meisten Tore eines Teams in einer Halbzeit, das waren 28, und den für das torreichste EM-Spiel aller Zeiten. Also ich sag's mal so, die haben Bock auf Tore werfen und vor allem darauf, ihren Titel zu verteidigen. Das lief erstmal wie das berühmte heiße Messer durch die Butter, aber in der Hauptrunde haben die Franzosen jetzt schon zwei Niederlagen kassiert. Trotzdem wären sie mit einem Sieg gegen Deutschland im Halbfinale. Also es ist ein Endspiel für beide, und an das letzte K.O.-Spiel gegen Frankreich denkt Deutschland ja ganz gerne zurück.
boah, weiß ich nicht, ob ich daran gerne zurückdenke, weil ich glaube, dass ich wirklich um mehrere Jahrzehnte gealtert bin in diesen letzten 120 Sekunden dieses Spiels. Und ich bin mir nicht sicher, ob man nicht alles Glück, was der Handballgott verteilt hat, in diesem Spiel schon aufgebraucht hat. Ich hoffe es nicht, denn da ist wirklich in spektakulärer oder auf spektakuläre Art und Weise die deutsche Mannschaft am Ende weitergekommen. Das war das Viertelfinale der Olympischen Spiele in Paris. Am Ende gab es für Deutschland eine Silbermedaille, nur um das zu sagen. Das heißt, es ist ein bisschen Revanche auf jeden Fall drin in diesem Duell und eigentlich etwas, was wir schön finden, weil ganz klar, gewinnen die, sind die Franzosen weiter, gewinnen die Deutschen, sind die Deutschen weiter. Also es ist so, da gibt es gar keine Rechnereien, es ist einfach klar wie Kloßbrühe, wie man so schön sagt. Was nicht so klar wie Kloßbrühe ist, ist, wer da eigentlich der Supertorschütze ist. Den gibt es gerade bei denen nicht. Ich habe die Torjägerliste mal ein bisschen durchgesucht. Da sind jetzt nicht die Gitzitz und Püttliks drin, sondern die verteilen das auf noch mehr Schultern. Also die tauchen nicht in den Top 10 auf, aber in den Top 30 tauchen gefühlt alle Franzosen dann auf, weil sie eben alle dazu in der Lage sind zu werfen. Die meisten Tore hat dein Freund Nahi, der ist dir besonders positiv aufgefallen, das weiß ich schon, Jogi. Was ist das für eine Rakete, diese Außen, Nahi?
Er ist einer der körperlich stärksten und imposantesten Außenspieler der Welt, auf jeden Fall. Spielt seit Jahren eine Riesenrolle in der Champions League und ist ein Eckpfeiler der Mannschaft geworden. Also der ist ein super Außen für Frankreich, läuft Top-Gegenstöße, ist immer da und vor allen Dingen hat er auch dieses besondere Etwas. Mal ein bisschen Trash-Talk, mal ein bisschen auch negative, provokante Körpersprache. Da ist er schon vorn dabei.
Ja, spielt für Kielce, Dylan Nahi und jetzt hier mit den meisten Toren für Frankreich bisher. Immer muss man natürlich auch nennen, wenn es um Frankreich geht, Dika Mem.
Richtig.
Kommt man nicht drum rum. Was macht diesen Mann so besonders? Jetzt lange beim FC Barcelona, ab kommendem Sommer, 27 dann bei den Füchsen Berlin. Aber jetzt erstmal gegen die Deutschen.
Also der hat für mich natürlich einen krassen Weg durchlaufen. Ich meine, es war auch mit 17 schon beim FC Barcelona unterschrieben zu haben, langjährig jetzt schon auf ganz, ganz hohem Niveau zu spielen. Und ehrlicherweise ist das natürlich ein Leader, der mit allen Wassern gewaschen ist. Vor allem auch Rückraumwürfe, schnelle Beine im 1 gegen 1. Einfach auch so ein wirklicher Leader, dem gehst du einfach hinterher, weil er den Ball in die Hand nimmt und da vorne wegläuft. Da kann sich die Bundesliga drauf freuen. Jetzt warten wir allerdings erstmal ab, dass er das Spiel gegen Deutschland erstmal so, dass wir ihn auch gerne zu uns holen.
Ich wollte gerade sagen, die Vorfreude hält sich in Grenzen. Das habe ich ja zu Nils auch gesagt. Erstmal kann er noch was dafür tun, dass er in die Bundesliga kommen muss. Ne? Du hast aber natürlich recht. Der hat schon 2016 ist er zum FC Barcelona. Da war er also noch deutlich jünger. Jetzt ist er 28. Also schon sehr jung zu einem sehr, sehr großen Verein. Ich werfe euch trotzdem noch drei Namen hin, die man auch auf dem Schirm haben muss.
Ich fange.
Pass auf, fang. Prandi.
Prandi.
Mary?
Der Kanonier. Ja, spielt in Paris, ja. Die Nummer 1 auf halb links.
Rückraum, ja.
Auf halb links, ja. Und Kanonier ist nicht so dahingesagt, sondern er ist der Schütze auf jeden Fall. Er wird immer in Szene gebracht, ist auch ein guter 1-1-Spieler. Mit wahnsinnig viel Wucht wirft er aus dem Rückraum.
Nicolas Tourna?
Ein Kreisläufer, mit dem ich auch zusammengespielt habe in Nantes.
Da spielt er immer noch?
Ja, wieder.
Er war zwischendurch in Kielce, jetzt wieder, ja.
Ganz ehrlich, wir haben immer gesagt, ich weiß nicht, wie Magnethände er hat als Kreisläufer, weil der hat jeden Ball aufgesaugt und dann auch im Fallen ins Tor versenkt. Das Zusammenspiel mit ihm, gerade was 7 gegen 6, aber auch in Überzahl mit ihm gespielt wird, das ist sensationell.
Der ist vorne so stark wie Goller. Zum Glück nicht hinten, aber vorne.
Vielleicht einmal das Thema Wucht, Masse, Körperlichkeit noch. Deutschland gegen Frankreich, wie sieht's da aus in der Verteilung? Ich habe immer so das Gefühl, die Franzosen sind einfach unfassbar mächtig, rein was Körperlichkeit und Wuchtigkeit angeht. Oder Wucht. Wuchtigkeit.
Ich finde, sie können als Mannschaft eine wahnsinnige Wucht entfalten. Also in der Geschwindigkeit, vor, zurück, rechts, links. Sie sind da sehr, sehr gemeinsam unterwegs. Und das, finde ich, ist bei ihnen die große Wucht, die man so wahrnimmt. Die sind überwiegend stabile Typen, aber auch im Mittelblock gibt es ein, zwei, die einfach wahnsinnig schnell und schlau sind. Mhm. Aber sind doch viele wuchtige Jungs dabei.
Und ehrlicherweise kommt das auch durch ihr Selbstbewusstsein. Ich meine, deine Körperhaltung allein, wenn du sagst, oh ja, mal gucken, was heute geht, sondern ein Franzose geht aufs Spielfeld und richtet sich auf und steht da mit seinem Kreuz und weiß genau, wir sind die Franzosen, wir gehen hier mit einer Medaille nach Hause und wir werden das Ding heute rocken.
Attitüde.
Ja,
das ist schon eine besondere Attitude, die die Franzosen da umgibt, das muss man sagen. Dominik, würdest du sagen, im Tor ist vielleicht die Schwachstelle der französischen Mannschaft?
Habe ich auch gedacht. Wenn man in den Vergleich geht mit unseren Torhütern, mit unserem Torhüter-Duo David Späth und Andy Wolf, sage ich klar Vorteil Deutschland, keine Frage. Aber es sind halt auch da zwei unterschiedliche Bolzinger oder Bolzinger, wie auch immer, wie man
was,
nennen
was schön
möchte.
Klingt, ja.
Ja. Der hat mich auch überrascht, ehrlicherweise. Er hat eine unfassbare Quote gehabt. Ich glaube, im Spiel gegen Dänemark, das ist zwar dann verloren gegangen, aber da hat er auch krass performt. Da muss man schon an der Effektivität der Deutschen ordentlich dran schrauben. Haben wir ja jetzt im letzten Spiel gesehen gegen Dänemark und Nielsen. Da brauchen wir schon eine bessere Effektivität.
Also, großer Finaltag sozusagen vor dem Finalwochenende. Denn in beiden Hauptrundengruppen entscheidet sich, wer ins Halbfinale einzieht, was besonders für die andere Hauptrundengruppe übrigens heavy ist. Die haben gestern gespielt und heute crazy. Wir haben für euch zwei Spiele im Livestream. Dänemark gegen Norwegen 20.30 Uhr und die Schweiz gegen Schweden auch 20.30 Uhr. So, und alle Rechnereien, die ihr anstellen wollt, auch vielleicht für die andere Gruppe, einfach auf sportschau.de. Und für das Spiel der deutschen Mannschaft müsst ihr euch nur merken, mindestens einen Punkt. Und dann feiern wir das Halbfinale.
Le Grand Demi-Finale.
Le Grand Demi-Finale.
Alors.
Ja,
mais
oui.
Au revoir.
Oui, oui.
Bienvenue. Und au revoir.
Handball auf die Eins. Jeden Tag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.